Was haben Friedrich Merz und die Deutsche Bahn gemeinsam?
Der TikTok-Algorithmus.
Die CDU-Welt bekommt die AfD.
Er schafft für jeden die passende politische Filterblase.
Die Brandmauer in diesem Land, das sind immer noch wir.
Oder doch nicht. Die chinesische Plattform TikTok ist für viele Parteien und Spitzenpolitiker mittlerweile unverzichtbar. Und selbst der Bundestag soll bald seinen eigenen Account bekommen, wenn es nach Bundestagspräsidentin Julia Klöckner geht. Aber taugt TikTok überhaupt zur demokratischen Meinungsbildung oder bleibt man einfach in seiner Filterbubble stecken? Mit BR-Datenjournalist Marco Lehner versuchen wir in dieser Folge, dem streng gehüteten Algorithmus von TikTok ein bisschen näher zu kommen. Und wir wühlen uns mit ihm heute durch Daten von hunderten deutschsprachigen TikTok-Nutzerinnen und Nutzern. So viel schon mal vorab. TikTok tickt anders, als manche vielleicht zunächst vermuten. Hallo Marco.
Ja, hi. Grüß dich.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 15. Mai. Marco, warum wolltest du eine Recherche machen zu TikTok und Politik?
Wir haben uns vor allem dafür interessiert, wie TikTok eigentlich funktioniert, weil das ist ja schon eigentlich auch ein spannendes Verhältnis, was man zu diesen Plattformen hat. Also einerseits ist es ein super öffentlicher Raum, das heißt so Menschen treffen sich dort, Menschen kommunizieren auf eine Art und Weise miteinander, Menschen produzieren Content, andere Leute reagieren drauf, es gibt Stitches, also es passiert total viel auf dieser Plattform. Was wir aber halt nicht wissen, beziehungsweise was dann halt genau das Gegenteil ist, also was sehr geschlossen ist an dieser Plattform, sind dann so die Inner Workings.
Ihr wolltet bei eurer Recherche rausfinden, wer welche Videos von Parteien oder politischen Influencern angezeigt bekommt. Wie der Algorithmus da funktioniert. Was wusstet ihr denn schon zu Beginn eurer Recherche?
Also wir wissen grob, wie dieser Algorithmus funktioniert. Ich gucke irgendwas lange an und dann bekomme ich wahrscheinlich irgendwie mehr davon. Aber um ehrlich zu sein, haben wir halt einfach überhaupt keine Ahnung, wie TikTok oder eigentlich auch wie die anderen Social-Media-Plattformen so innen drin funktionieren, was so die Mechanismen sind, die greifen und nach welchen Ideen so funktionieren. Und das ist dann natürlich super spannend, wenn wir da mal die Möglichkeit haben, da irgendwie reinzugucken.
Also man soll nicht rausfinden, wie der Algorithmus funktioniert. Das ist dann sowas wie das Geheimrezept bei Coca-Cola oder so. Kann man das vergleichen?
Ja, das ist es. Und also das sagen super viele oder eigentlich alle Leute, die gerne TikTok benutzen, dass es gerade der Recommending-Algorithmus ist, der dir deine For You-Page zusammenstellt, was der Hauptgrund ist, dass man gerne diese App benutzt. Also von daher macht es auch aus einer TikTok-Perspektive total Sinn.
Ja, damit das keiner kopieren kann.
Ja, ne? Genau.
Ja, verstehe.
Für mich als Journalist und auch für mich als interessiertes Teil der Öffentlichkeit ist es natürlich trotzdem spannend, wie es funktioniert. Und genau deswegen war es eben hier spannend, dass wir dann trotzdem mal so ein bisschen tiefer reingucken konnten.
Ja, welchen Einfluss der Algorithmus haben könnte, das klären wir gleich. Erstmal, wenn ich TikTok jetzt ganz neu installiert habe und das zum ersten Mal aufmache, was erwartet mich da an politischen Inhalten?
Ja, wahrscheinlich zuerst mal so eine kleine Enttäuschung. Also, wenn du dich per TikTok anmeldest oder wenn du die App zum ersten Mal aufmachst, dann kannst du auch deine Interessen angeben und genau, da findest du dann so Sachen wie Tanz oder auch Kochen, Essen und Trinken. Was du aber nicht findest, ist Politik oder irgendwas, was grob in die Richtung gehen würde. Das erste Mal, wenn du die App aufmachst, musst du dich da schon eine Zeit lang irgendwie erstmal so durchswipen, bis du bei den ersten politischen Videos bist.
Liebe Follower, heute Abend das große Fernsehduell. Olaf Scholz und ich im ZDF und in der ARD.
Mit dem du deinen Algorithmus irgendwie anfütterst. Der TikTok-Algorithmus funktioniert so, dass dir immer auch so ein gewisser Prozentsatz an irrelevanten Videos angezeigt wird, beziehungsweise am Anfang weiß der Algorithmus ja auch noch gar nicht, was dich eigentlich interessiert. Deswegen bekommst du erstmal irgendwie alles zu sehen.
Mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland sind auf TikTok, überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene.
Die chinesische Plattform TikTok bietet aus Sicht von Populisten und Extremisten dabei eine besondere Reichweite.
Einzelne Videos des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl bis zu 1,4 Millionen Mal gesehen. Geplanter Erfolg auf TikTok.
Also wenn du Videos von der AfD länger anguckst oder wenn dich dafür interessierst, wirst du halt wahrscheinlich mehr von diesem Content bekommen. Und wenn du dich eher, weiß ich nicht, für Klimaschutz oder für Arbeitnehmerrechte interessierst, dann bekommst du wahrscheinlich eher mehr Content, der dann eher aus einer linken Ecke kommt.
Wie genau TikTok da die Videos ausspielt, das wolltet ihr bei eurer Recherche herausfinden. Du hast schon gesagt, TikTok hütet den Algorithmus wie ein Schatz. Die geben euch da keine Auskunft. Wie seid ihr denn dann an Daten gekommen, um das auszuwerten?
Wir wurden angefragt von Forschenden der Uni Zürich. Und das Weizenbaum-Institut ist so ein Verbundprojekt, wo super viele Universitäten dran beteiligt sind. Und die forschen vor allem zum Thema Digitalisierung. Und daraus ist eine Kooperation mit der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und uns entstanden. Und wir haben dann ein Datenspendeprojekt ins Leben gerufen. Also das heißt, wir haben dazu aufgerufen, dass Menschen, die eben schon auf TikTok sind, die länger Inhalte über diese App konsumieren, ihre Watch-History einfach mit uns teilen.
Was ist genau eine Datenspende überhaupt?
Das kann man sich so ein bisschen wie eine Blutspende auch vorstellen. Also so, man kommt irgendwo hin, dann steckt dann da jemand so eine Nadel rein, dann fließt da ein bisschen was ab. Und hier ist es bei uns eben auch so, das ist dann ein zweischrittiger Prozess. Das heißt, ich muss dann zuerst in meine TikTok-App gehen und dort meine Watch-History runterladen. Das kann ich über meine Profilseite machen.
Das ist möglich wegen der EU-Verordnung aus dem Jahr 2018.
Die neue Datenschutzgrundverordnung verspricht den Verbrauchern einen besseren Schutz der personenbezogenen Daten.
Neu ist auch das Recht auf Auskunft, welche Daten gespeichert wurden, sowie auf Korrektur und auf Löschung.
Die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, die ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Und dank der DSGVO kann auch jede und jeder TikTok-Nutzer in der App alle Infos anfordern, die TikTok über einen gespeichert hat.
Dieses Recht ist einklagbar. Halten sich Anbieter nicht daran, drohen Strafen bis zu 20 Millionen Euro oder bei großen Unternehmen bis zu 4% des Umsatzes.
Also vereinfacht gesagt, ihr habt Menschen dazu aufgerufen, TikTok-Userinnen und User, euch deren Daten zu schicken, was denn bei denen so ausgespielt wird, richtig?
Ja, genau. Und dann habe ich dann eine sehr große maschinenlesbare Datei, die so ein bisschen angsteinflößend aussieht. Was man eben von TikTok bekommt, sind maschinenlesbare Dateien. Also das heißt, es hat eine sehr klare Struktur, die für Maschinen sehr schön ist, für Menschen aber tendenziell eher nicht so schön. Also das sieht alles richtig fies aus.
Okay.
Je nachdem, wie lange die View History ist, sind diese Dateien aber wirklich elendig lang. Also teilweise so lang, dass wenn ich die auf meinem Rechner mit dem normalen Editor aufmache, dann crasht der einfach und stürzt ab. Wenn ich es dann schaffe, die aufzumachen, dann ist das voll mit geschwungenen Klammern. Das ist einfach eine sehr, sehr lange Zeile voller komischer Sonderzeichen. Wenn man Informatik studiert hat, dann kann man da was rauslesen. Wenn man Computer ist, kann man da auch was rauslesen. Aber so als normaler Mensch tut man sich da schon verhältnismäßig schwer, so an die interessanten Bits zu kommen. Also auch deswegen, weil diese Dateien einfach sehr informationsreich sind. Also das sind dann teilweise eben auch so auch Timestamps drin, dass ich eben genau sehe, zu welcher Millisekunde ich eigentlich ein Video weitergewischt habe, dass ich auch rausrechnen kann, wie lange habe ich denn die Videos eigentlich gesehen. Also das sind jetzt Sachen, die wir nicht in unserem Datensatz haben, so genau. Aber das sind alles Informationen, die eben diese Datenspende ursprünglich so mit beinhaltet hat.
Das heißt, wie seid ihr an die Leute gekommen oder wer hat euch jetzt Daten gespendet?
Die haben wir vor allem über die Funkkanäle erreicht. Also Funk, das ist so ein Netzwerk von verschiedenen Content Creators auf eigentlich allen größeren Social Media Plattformen, also TikTok, YouTube, Instagram, you name it.
Von ARD und ZDF, also öffentlich-rechtlich und unabhängig von politischen und finanziellen Einflüssen für junge Menschen.
Und mit denen zusammen haben wir dann einen Aufruf gestartet, dass Userinnen und User ihre TikTok-Verläufe einfach bei uns eben hochladen sollen. Also es waren fast 700 Leute, die da mitgemacht haben. Und das ist so für, ja, für so ein Mitmachprogramm oder für so ein Crowdsourcing, wie man es dann auch nennt, ist das wirklich eine sehr stabile Zahl. Und also auch die Forschenden, mit denen wir da kooperiert haben, die meinten auch, dass das wahrscheinlich so der größte Datensatz ist, den wir da im deutschsprachigen Raum erhoben haben.
Und wie repräsentativ ist das dann?
Bei allen Aktionen, wo man Sachen sammelt, hat man eigentlich immer irgendeine Art von Bias drin. Und das Wichtigste ist meines Erachtens nach eigentlich vor allem halt irgendwie zu wissen, welche Art von Bias das ist und dann eben daraus abzuleiten, was man trotzdem noch mit diesem Datensatz eigentlich machen kann und welche Aussagen man treffen kann.
Mhm. Okay, also das heißt, das ist kein repräsentativer Datensatz, aber es ist
einer, der Aufschluss vielleicht über eine bestimmte politische Gruppe gibt.
Das sind Leute, die hier mitmachen, die einfach so ein gewisses Grundinteresse A an Social Media und B an Politik haben und C halt irgendwie noch so zu Leuten gehören, die einen Bezug zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben.
Okay, verstehe. Da wart ihr limitiert. Welche Gruppe von Leuten haben euch denn dann nach diesem Datenspendeaufruf über die Funkkanäle Daten aus ihrem TikTok geschickt und da mitgemacht?
Also wir haben schon eine sehr klare Zielgruppe erreicht mit diesen Datenspenden. Und das sind vor allem Frauen um die 30, sind alle relativ hoch gebildet und sind auch größtenteils aus Westdeutschland. Und knapp über 80% der Leute, die wir im Datensatz haben, wählen mit Zweitstimme die Linkspartei oder die Grünen. Also das ist nicht repräsentativ für die Nutzerinnen und Nutzer, es ist auch nicht repräsentativ für eine deutsche Userschaft. Aber was wir damit ja eben schon haben, ist, dass wir so in eine spezifische Nutzergruppe in TikTok einfach mal reingucken können.
Jetzt habt ihr die Daten, ihr kennt den Bias, also die Verzerrung. Und wie habt ihr dann diese Datenspenden ausgewertet?
Was wir da dann hatten, war quasi eine sehr, sehr große Excel-Datei, kann man sagen, mit 75 Millionen Zeilen. Und jede von diesen Zeilen war eben eine Aktivität von einem User, einer Userin auf TikTok. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Video weiterwische, wenn ich etwas teile, wenn ich jemanden folge, wenn ich ein Live-Video starte, wenn ich selbst Content poste, das landet da alles drin. Und das mussten wir dann eben erstmal strukturieren. Also bei jeder Datenanalyse gibt es eigentlich so einen festen Dreischritt. Data Exploration, also das heißt, man guckt sich das Ganze mal an und schaut eigentlich nach, was da eigentlich alles so drin ist. Dann ist so der Data Cleaning-Schritt, ist so der nächste. Das heißt, wenn ich was gefunden habe bei der Data Exploration beim Trauschen, was irgendwie komisch ist, wo ich sage, so, naja, das passt nicht so richtig zu den Fragestellungen, die wir irgendwie haben, passe ich den Datensatz entsprechend an. Also wir hatten zum Beispiel die Einschränkung, dass wir uns vor allem für die Bundestagswahl interessiert haben. Also dass wir in unserer Auswertung nur Videos nach dem 01.01.2025 betrachtet haben. Was wir hatten, war eine Liste mit offiziellen Partei-Accounts, also von Accounts auf TikTok, die ganz offiziell von Parteien sind und von Hashtags, die höchstwahrscheinlich ein politisches Video identifizieren. Mhm. Und das waren so die ersten Auswertungen, die wir dann gemacht haben, dass wir uns halt irgendwie angeguckt haben, welche von diesen Videos sind denn eigentlich von offiziellen Partei-Accounts. Und haben da dann eben gesehen, dass es da eine Korrelation gibt, also dass Leute, die die Linkspartei wählen, dass die eben auch mehr Videos von der Linkspartei bekommen. Also es ist nicht ausschließlich die Linke, das ist der Effekt am stärksten, sondern auch von anderen Parteien, also von anderen linken Parteien, also zum Beispiel von den Grünen oder von der SPD.
Hast du da mal Beispiele für Videos, die jetzt in eurem Datensatz besonders häufig aufgetaucht sind?
Das Video, das wirklich extremst oft aufgetaucht ist, war das Video von Heidi Reicheneck.
Politischen Differenzen zum Trotz hätte ich mir niemals vorstellen können, dass eine christlich-demokratische Partei diesen Dammbruch vollzieht und mit Rechtsextremen paktiert.
Mit ihrer Rede im Bundestag, wo sie Friedrich Merz angegriffen hat, weil er mit der AfD zusammen diesen Beschluss zur neuen Migrationspolitik gefasst hat.
Und die Menschen werden am Ende immer das Original wählen. Immer.
In wirklich fast jedem Feed, den wir ausgewertet hatten, ist dieses Video irgendwann mal aufgetaucht. Von den 681, die wir im Datensatz hatten, haben 526 dieses Video von Heidi Reicheneck gesehen. Das hatte eine wirklich bemerkenswerte Reichweite.
Ah, interessant. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Heidi Reicheneck und die Linke ja nicht nur insgesamt auf TikTok sehr erfolgreich sind, sondern es ja auch ziemlich überraschend wieder in den Bundestag geschafft haben mit einem höheren Wahlergebnis als in den Wahlen davor. Welche Videos gab es sonst noch besonders oft in eurem Datensatz?
Ein anderes Video, was wir noch gesehen haben, was sehr viele Leute im Feed hatten, war das Jahresrückblicksvideo von Fabian Köster von der Heute Show.
Von welcher Partei sind Sie? Was haben Sie so für Inhalte?
SPD.
Okay, keine Inhalte.
Wo er seine besten Jokes aus dem Bundestag auf Kosten von PolitikerInnen nochmal wiederholt und das Ganze zusammengeschnitten hat mit einem Mindset als Trainer. Und ein anderes sehr populäres Video war von RTL Aktuell, wo AfD-Chefin Alice Weidel im Interview mit Tina Atalay war.
Wie würde denn so eine Durchschnittsfamilie bei Ihnen entlastet? Mit wie viel Euro im Jahr?
Wie meinen Sie jetzt?
Zum Beispiel eine Familie 40.000 Euro brutto im Jahr. Was hätte die für eine Entlastung durch die AfD?
Dieses Video dauert ungefähr eine Minute 30 oder sowas. Und das ist auch wirklich ein bisschen qualvoll anzusehen, weil Alice Weidel sich wirklich große Mühe gibt, und keine weiter. Zahlen also, zu nennen. Und es geht um die Steuerpolitik.
Nein, aber können Sie mir eine Zahl sagen? Die hätten 1.000 mehr, 1.000
ja,
weniger.
Nee, das ist gut, einfach
nicht. Keine Zahl.
Das ist auf jeden Fall in den Top 5 der meistgesehenen Videos in unserem Datensatz.
Was habt ihr denn daraus lernen können, daraus ableiten können über politischen Content auf TikTok?
Genau, also eins der Haupterkenntnisse, die wir hatten, war, dass es tatsächlich einfach gar nicht so viel politischen Content auf TikTok gibt. Also wir hatten jetzt ja Leute, die schon wirklich sehr an Politik interessiert sind. Also die mussten das bei der Datenspende auch angeben. Die haben so im Durchschnitt haben die ein politisches Interesse von 7 von 10 Punkten sich selbst angegeben. Und das sind ja auch Leute, die zumindest so an Politik interessiert sind, dass sie irgendwo diese große TikTok-Textdatei irgendwie runterladen, irgendwo anders wieder hochladen. Trotzdem sind unter 5% der Videos in dem Datensatz, den wir haben, also in so einem durchschnittlichen Feed, wenn man den so rausrechnet, sind weniger als 5% der Videos irgendwie politisch. Das heißt, es ist schon einfach eine krasse Randerscheinung. Also wir haben auch von Leuten gehört, die sagen so, ja, 80% oder irgendwie fast alles, was ich habe, ist irgendwie politisch so. Aber das sind starke Ausreißer nach oben.
Also, gemessen an der Anzahl der Videos spielen politische Inhalte auf TikTok keine so große Rolle. Wie groß dann der Einfluss auf die politische Willensbildung in Deutschland möglicherweise ist, das wurde ja besonders im Zuge der Bundestagswahl viel diskutiert. Da ging es auch um den Erfolg der AfD. Die AfD hat besonders viele Followerinnen und Follower und produziert viele Inhalte auf TikTok. Wie viel Content von der AfD ist denn in eurer Datenspende zu finden, obwohl die ja politisch von eher linksorientierten Userinnen und Usern gekommen ist?
Auch hier ist der Effekt so, dass die meisten AfD-Videos natürlich dann eben bei AfD-WählerInnen auftauchen. Aber wir sehen trotzdem, dass die AfD bei uns die meisten Videos im Datensatz hat. Obwohl wir sehr wenig Leute haben, die tatsächlich AfD wählen.
Wie viele User haben denn in eurer Datenspende angegeben, bei der Bundestagswahl die AfD gewählt zu haben?
Ja, wir haben ganze 5.
Okay.
Wir haben jetzt hier, genau, ich gucke gerade, genau, es sind 5000 Videos, also 5000 all für sich stehende Videos, die wir im Datensatz haben, die von der AfD sind, im Vergleich zu ja, ein bisschen was über 1000 für die Linkspartei. Und das eben, obwohl die WählerInnen-Verhältnisse bei uns genau umgedreht sind. Also, dass wir viel, viel mehr Leute haben, die Linkspartei wählen, als Leute, die AfD wählen.
Da spiegelt euer Datensatz auf jeden Fall nicht die letzten Bundestagswahlergebnisse wider. Dass die User, die ihr euch angeschaut habt, dann trotz ihrer politisch eher linksgerichteten Haltung viel mehr Videos über die AfD angezeigt bekommen haben als über die Linkspartei, das könnte einen jetzt schon überraschen. Denn eigentlich könnte man doch annehmen, dass ein Netzwerk wie TikTok seine Nutzerin eben sehr gut kennt und die Inhalte ausspielt, die gut passen. Wäre es dann nicht erwartbar gewesen, dass ihr mehr Videos von Die Linke gesehen hättet als von der AfD?
Eins meiner Pet-Peeves ist einfach so diese Filterblasen oder Echokammer-Theorie.
So heißt eine Theorie aus der Kommunikationswissenschaft. Zu den Filterblasen, also dass Nutzer in sozialen Netzwerken tendenziell nur ihre eigene Meinung angezeigt bekommen und sich dann eben so in einer Filterblase oder eben einer Echokammer befinden und nicht mehr erreichbar sind für andere Meinungen. Das Phänomen ist aber mindestens umstritten und nicht allgemein wissenschaftlich belegt.
Und ich fand es da irgendwie ganz schön, dass man hier wieder gesehen hat, dass das nur so halb funktioniert. Also natürlich ist es so, dass Menschen, die die Linke wählen, auch mehr Content von der Linken bekommen. Aber auch auf TikTok bekommt man, auch wenn ich die Linke wähle, auch öfters mal eben Content von der AfD, von den Grünen, von der FDP angezeigt. Also was wir eben gesehen haben, ist, dass jede Wählergruppe auch Videos von jeder anderen Partei in ihren Feeds hat. Also es gibt nichts, was so komplett abgeschlossen ist, sondern es gibt ja immer noch so eine gewisse Grunddurchmischung. Also es liegt auch so an einer der Grundprinzipien des Algorithmus von TikTok, dass der auch öfters mal irrelevanter Content eingespielt wird oder Content, von dem TikTok noch nicht so ganz genau weiß, was es denn jetzt eigentlich damit anfangen soll.
Ist das dann so ein subjektiver Eindruck, dass ich manchmal vielleicht gefühlt 5 Videos hintereinander bekomme, die dann vielleicht nur von der Linken oder von der FDP oder von der AfD in den Feed gespielt kommen?
Nö, auf keinen Fall. Also das ist ja so, wie der Recommending-Algorithmus von TikTok funktioniert, dass du dich da wohlfühlst und dass du eben viel von dem siehst, was du spannend findest. Und es können eben halt politische Videos sein, es können auch Katzenvideos oder halt, weiß ich nicht, Autovideos sein. Was man halt eben bei uns im Datensatz sieht, ist, dass immer wieder mal so ein Angebot gemacht wird. Also es kommt schon immer wieder mal was anderes rein und es liegt dann halt an dir drauf, irgendwie zu reagieren. Also so, wenn du das halt irgendwie siehst und dir dann denkst, was will die Person denn von mir? Und die halt dann direkt wegwischt, dann bekommst du halt wahrscheinlich auch nicht mehr davon. Aber du hättest zumindest immer mal wieder die Möglichkeit, dich damit umzuentscheiden oder dann auch anderen Content spannend zu finden, was sich dann höchstwahrscheinlich auf deine For You-Page auswirken würde. Aber genau wissen wir es natürlich nicht, weil, wie gesagt, TikTok lässt sich da einfach nicht in die Karten gucken, wie es genau funktioniert bei ihnen. Das sind alles nur so Mutmaßungen und was man halt so generell noch weiß aus den paar Studien, die es dazu gibt.
Habt ihr TikTok selbst mal dazu angefragt, wie die Plattform mit politischen Inhalten umgeht?
Ja, das haben wir gemacht und wir haben uns da vor allem dafür interessiert, wie TikTok eigentlich erkennt, was denn politischer Content ist oder welche Art von politischem Content das ist. Aber bis jetzt haben wir noch keine Antwort von TikTok bekommen.
Marco, wie sehr kann TikTok die politische Meinungsbildung beeinflussen?
Also genau, das ist was wir aus den Daten nicht so ganz genau rauslesen können. Die Feeds, also sie sind verhältnismäßig homogen, was so die Ausspielung der Parteiinhalte angeht. Also als tendenziell linke Mensch bekomme ich mehr, also wenn ich politische Videos bekomme, dann bekomme ich tendenziell eher linke Videos. Als rechter Mensch bekomme ich tendenziell eher Videos mit rechten Inhalten. Wie gesagt, sind politische Inhalte verhältnismäßig selten auf der Plattform. Das heißt, es ist nicht so, als ob man ausschließlich nur politischen Inhalt bekommen würde. Und was es auch heißt, also so, das ist was, was wir eben nicht sehen in den Daten, aber was man sich erschließen kann, wenn man weiß, wie eben die Plattform funktioniert, dass wenn ich mich eben nicht für Politik interessiere, dass ich wahrscheinlich auch einfach gar keine politischen Inhalte auf dieser Plattform bekomme. Und das, was man halt irgendwie hört, so von TikTok als der Radikalisierungsmaschine, so, das ist irgendwie so alles AfD-Gebiet quasi. Und das fand ich irgendwie sehr spannend zu sehen, dass das halt nicht der Fall ist. Weil wir können aus den Daten jetzt nicht rauslesen, wie genau da so die Kräfteverhältnisse irgendwie auf der Plattform irgendwie sind. Aber was wir halt irgendwie sehen, ist, dass es auf jeden Fall halt irgendwie demokratische und linke Kräfte auf der Plattform gibt, die dort auch sehr aktiv Content machen.
Marco, vielen Dank dir.
Ja, danke, Viktoria, für die Einladung. Ich hatte wirklich viel Spaß.
Marco Lehner von BR Recherche und seine Kolleginnen und Kollegen der Stuttgarter Zeitung, der Stuttgarter Nachrichten und Forscherinnen und Forscher vom Weizenbaum-Institut und der Uni Zürich haben sich zusammen durch die TikTok-Daten gewühlt. Die gesamte Recherche, die könnt ihr nochmal nachlesen auf br24.de. Den Link dahin legen wir euch nochmal in die Shownotes dieser Folge. Autor dieser 11KM-Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet haben Nicole Dienemann und Sebastian Schwarzenböck. Produktion Christiane Gehäuser-Kamp, Pia Janssen und Laura Picerno. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Und noch ein Podcast-Tipp zu einem Thema, das auf TikTok rauf und runter läuft. Es geht ums Essen. Meine Kollegin Anke van de Weijer nimmt euch in Fast Food Long Story mit in die Geschichte eurer Lieblingssnacks und erzählt, wie die erste McDonald's-Filiale in Deutschland fast an der Salzgurke gescheitert wäre.
Reh, die nehmen alle die Gurke raus. Kann ich nicht an erste Gurken nehmen. Sagt er, you know, Walter, hat er gesagt, if they take it out, you put it back in. Da wird nicht diskutiert. Das ist der Hamburger und fertig.
Mehr über Hamburger, Instant-Ramen und Döner hört ihr in Fast Food Long Story in der ARD Audiothek und überall, wo ihr auch 11KM hört. Den Link findet ihr nochmal in unseren Shownotes.